Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Ann-Kathrin Jeske, einen schönen guten Morgen. Die EU will verteidigungspolitisch souveräner werden. Das ist fast schon eine Binse. Im März wollen die Mitgliedstaaten nun aber tatsächlich ihre Verteidigungsstrategie konkretisieren mit dem sogenannten strategischen Kompass. In Tschechien regiert seit gut einem Monat ein Fünf-Parteien-Bündnis. Viele Parteien sind also nicht mehr übrig, die überhaupt noch in der Opposition sind. Und diese verbliebenen Oppositionsparteien haben es der neuen Regierung jetzt allerdings richtig schwer gemacht. Außerdem schauen wir nach Albanien, wo nach einem Sturm auf die Parteizentrale der Ex-Präsident Sali Berisha aus seiner eigenen Partei ausgeschlossen wurde. In dieser Woche folgte ein verteidigungspolitischer Termin auf den nächsten. Erst die Gespräche in Genf zwischen den USA und Russland und dann das Treffen des sogenannten NATO-Russland-Rats. Russland ließ gestern bekannt geben, diese Treffen seien nicht erfolgreich gewesen. Und auch die europäische Seite betont gerade eher das Gefahrenpotenzial. Der polnische Außenminister Rau erklärte gestern, das Risiko eines Krieges sei größer als in den vergangenen 30 Jahren. Dazu passt auch eine Meldung von heute Morgen, nämlich dass die Ukraine einen Cyberangriff erlitten hat. Mehrere Regierungswebseiten sind da abgeschaltet. Und umso wichtiger, könnte man jetzt sagen, ist es, wie sich die EU mit Mitgliedstaaten untereinander verteidigungspolitisch koordinieren. Denn auch die Verteidigungsministerinnen und Minister der EU haben sich in dieser Woche getroffen. Erklärtes Ziel ist mehr europäische Souveränität. Dazu soll im März der strategische Kompass beschlossen werden. Und was davon konkret zu erwarten ist, darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Nicole König gesprochen, Politikwissenschaftlerin am Jacques Delors Center. Sie meint, die EU ist verteidigungspolitisch gut darin, viel zu versprechen und wenig zu liefern. Und ich habe sie deshalb zuerst gefragt, woran sie das festmacht.
Ja, es gab hier in der Tat in der Vergangenheit oftmals eine Kluft zwischen Ambition und Realität. Und ich finde, das sieht man ganz gut, wenn man sich das militärische Ambitionsniveau der EU von 1999 anschaut, das nämlich bis heute nicht erreicht wurde. Also damals ging es darum, dass man die EU dazu befähigen wollte, bis zu 60.000 Soldaten innerhalb von 60 Tagen zu mobilisieren und dann auch für ein ja bereitzustellen. Und dieses Ziel hat man eben bis heute nicht erreicht, aber es besteht weiter auf dem Papier. Und wenn man sich jetzt die letzten 20 Jahre anschaut, sieht man auch, dass die bisherigen militärischen EU-Einsätze eigentlich deutlich unter diesem Ambitionsniveau lagen. Und ich denke, das liegt einerseits an den mangelnden Fähigkeiten der EU, zum Beispiel im Bereich strategischer Transport, aber andererseits auch ganz klar am mangelnden politischen Willen der Mitgliedstaaten. Denn jeder Einsatz muss ja auch immer einstimmig beschlossen werden, wie eben alles in der EU-Verteidigungspolitik.
Der strategische Kompass, der im März beschlossen werden soll, ist jetzt ein Versuch, diese EU-Verteidigungspolitik zu konkretisieren. Die Gespräche darüber laufen inzwischen seit 1,5 Jahren und Sie befürchten aber trotzdem, dass der Beschluss im März vage bleiben könnte. Warum?
Ja, auch dieser Beschluss muss natürlich wieder einstimmig beschlossen werden. Und das hat sich auch in den Diskussionen in den vergangenen Monaten gezeigt, dass die Mitgliedstaaten eben auch sehr unterschiedliche Präferenzen haben, wenn es um das Ambitionsniveau der EU als Sicherheitsakteurin geht. Und hier auch gerade natürlich in Abgrenzung zur NATO. Und ich denke, das kann einerseits dazu führen, dass man sich bis März eher in einigen Bereichen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigt und somit auch den Entwurf, den wir seit November haben, verwässert. Andererseits kann es aber auch dazu führen, und das halte ich fast für wahrscheinlicher, dass man bestimmte kontroverse Entscheidungen in die Umsetzungsphase verschiebt, wo sie dann natürlich entweder im Nachgang verwässert werden können oder auch versanden können. Und dann haben wir eben wieder diese Kluft zwischen Ambition und Realität.
Dann lassen Sie uns jetzt mal über konkrete Punkte sprechen, die in diesem Entwurf schon drinstehen. Ich greife da jetzt mal heraus, die sogenannte schnelle Eingreiftruppe. Das ist also eine Militäreinheit, die schnell reagieren können soll. In was für Fällen soll die denn überhaupt eingesetzt werden?
Ja, die schnelle Eingreiftruppe ist tatsächlich einer der kontroversesten und auch sichtbarsten Punkte des Kompasses. Im Prinzip soll sie in verschiedenen Szenarien einsetzbar sein. Das kann zum Beispiel ein Szenario sein, wo eine terroristische Gruppierung die Regierung eines Partnerlandes bedroht und wo man dann schnell unterstützen muss, wie es zum Beispiel der Fall war in Mali in 2013. Es kann aber auch eine militärische Evakuierungsmission sein. Und wir erinnern uns ja alle an die eindrücklichen Bilder aus Afghanistan letztes Jahr, wo die Europäer es eben nicht geschafft haben, ihre Leute da ohne die Unterstützung der Amerikaner rauszuholen. Aber es gibt auch zum Beispiel dann das Szenario einer Naturkatastrophe, was dann wieder in eine andere Richtung gehen würde.
So ein ähnliches Konzept wie diese schnelle Eingreiftruppe gibt es schon, und zwar seit 2004. Das sind die sogenannten EU Battle Groups. Die sind allerdings bis jetzt nie eingesetzt worden. Verpasst man diesen EU Battle Groups jetzt einfach nur einen neuen Namen, oder denken Sie, dass diese schnelle Eingreiftruppe tatsächlich ein neues Konzept ist und dann auch bald eingesetzt werden könnte?
Ja, das mit dem neuen Anstrich ist tatsächlich die Gefahr, denn momentan sieht es so aus, als ob diese neue Eingreiftruppe auch auf den Battle Groups aufbauen soll. Im ersten Entwurf des Kompasses hieß es allerdings, dass diese substanziell reformiert werden sollen. Ich meine, die Frage ist jetzt natürlich, was das konkret bedeutet. Die Frage stellt sich zum Beispiel, wenn es um die Zusammensetzung dieser schnellen Eingreiftruppe geht. Man möchte, dass sie flexibel und auch skalierbar ist. Denn unterschiedliche Szenarien haben ja auch unterschiedliche Anforderungen. Also hier sind auch einige Fragen offen. Die nächste Frage ist natürlich, ob man dieses neue Instrument dann auch wirklich einsetzt. Denn wenn man jetzt die Battlegroups anschaut, war hier immer das größte Hindernis eigentlich wieder der mangelnde politische Wille der Mitgliedstaaten. Und ich denke, nach den Erfahrungen in Afghanistan, in Libyen, auch im Irak, wird es nicht einfacher sein, sich europäisch und natürlich auch wieder einstimmig auf größere Auslandseinsätze zu einigen. Und da kommt es dann, denke ich, schon sehr auf das jeweilige Szenario an.
Ein anderer Punkt in diesem strategischen Kompass soll eine sogenannte Toolbox für hybride Bedrohungen sein. Vielleicht muss man noch mal kurz erklären, was man unter einer hybriden Bedrohung versteht, nämlich Konflikte, die nicht klassisch militärisch ausgetragen werden, sondern beispielsweise mit wirtschaftlichem Druck, aber auch Cyberangriffen, medialer Propaganda. Zuletzt wurde ja oft der Konflikt an der belarussischen Grenze so bezeichnet. Was hätte denn diese Toolbox für so einen Fall parat gehalten?
Genau, ich meine, Sie haben es ja schon gesagt, ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen mit dem Begriff der hybriden Bedrohung, denn es geht ja auch immer um die Kombination von militärischen und zivilen Elementen. Ich denke, da kann man schon im Fall von Belarus ein paar Fragezeichen dran setzen, denn da geht es ja vor allem um eine zivile Herausforderung, wo ein Diktator eben Migranten instrumentalisiert. Aber im Prinzip geht es ja bei der Toolbox darum, den Instrumentenkasten der EU hier besser aufzustellen, die verschiedenen Instrumente besser zusammenzubringen. Wenn wir jetzt einfach Belarus als Beispiel nehmen, könnte das zum einen bedeuten, dass man eben europäische Expertenteams für hybride Bedrohungen an die Grenze entsendet, auch um die Lage vor Ort zu evaluieren und um zu beraten. Und dann, dass man eben die verschiedenen Instrumente der EU sinnvoll zusammenbringt. Das können einerseits sein gezielte Sanktionen, das können sein Maßnahmen gegen Desinformation. Und jetzt im Fall Belarus umfasst das natürlich auch migrationspolitische und diplomatische Maßnahmen. Aber diese Toolbox wird auch sicherlich Elemente der Cyberabwehr oder der Cybersicherheit umfassen.
Nicole König, stellvertretende Direktorin am Jacques Delors Center, und mit ihr habe ich gesprochen über die verteidigungspolitische Strategie der EU. Seit gut einem Monat gibt es in Tschechien eine neue Regierung, und zwar ohne den Populisten Andrej Babiš, der das Land seit 2017 regiert hatte. Aber um die Regierung von Babiš abzulösen, musste sich in Tschechien ein Fünf-Parteien-Bündnis zusammenschließen, quer durch das tschechische Parteienspektrum, von der Piratenpartei bis hin zur bürgerlichen ODS. Jetzt, einen Monat nach der Vereidigung, musste sich die Regierung einer Vertrauensabstimmung stellen. Das ist eigentlich ein Standardtermin. Aber die Debatte im tschechischen Parlament dauerte mit Unterbrechung fast 2 Tage. Peter Lange ist unser Korrespondent in Prag. Herr Lange, was war da los?
Also der tschechische Parlamentarismus, kann man sagen, ist demokratisch bis zur Erschöpfung. Es gibt keine zeitliche Beschränkung von Debatten vorab wie bei uns. Es gibt keine Redezeitbegrenzung. Es wird so lange geredet, bis die letzte Wortmeldung abgearbeitet ist und bis alles von allen gesagt ist. Und das hat die Opposition reichlich ausgenutzt diesmal. 23 Stunden zusammengerechnet von Mittwoch 9 Uhr bis gestern früh um 7 Uhr morgens und dann nochmal eine Stunde gestern Abend. Und das ist für diese Debatte vor der Vertrauensabstimmung über eine neue Regierung neuer Rekord. Die Abstimmung selber war dann gestern Abend die erwartet klare Sache. 101 Stimmen war benötigt, 106 gegen 87 war das Ergebnis. Auf beiden Seiten fehlten ein paar Abgeordnete wegen Corona, aber die Regierung Fiala hat diese Vertrauensabstimmung bestanden.
Dann nehmen Sie uns mal mit, was denn jetzt diese neue Regierung ausmacht. Was ist das für ein Bündnis und was will die Regierung anders machen als die Vorgängerregierung?
Also es wird in bestimmten Bereichen sicherlich einen Politikwechsel geben, zum Beispiel in der Haushaltspolitik. Die Regierung Fiala steht für die Rückkehr zu einer Austeritätspolitik. Die will die Verschuldung des Staates zurückführen. Die Vorgänger hätten den Staatsapparat aufgebläht und soziale Wohltaten mit der Gießkanne verschüttet. Das soll enden, also schlanker Staat, Haushalt in Ordnung bringen, Sozialprogramme auf diejenigen beschränken, die da wirklich bedürftig sind. Unter dem Strich kann man sicher sagen, dass diese Regierung weniger sozial sein wird als die alte. Ändern könnte sich auch etwas an der politischen Kultur. Peter Fiala ist ein sehr sachlicher Typ, anders als sein Vorgänger. Er pflegt einen völlig neuen Stil oder einen anderen Stil zumindest, sehr aufs Zuhören bedacht, auf Kritik einzugehen. Er will um Glaubwürdigkeit und Vertrauen werben. Man hat das auch schon bei der Aufstellung der Regierung sehen können. Er war sehr bemüht, keine Minister zu berufen, die in irgendwelchen fragwürdigen Geschäften stecken. Also vielleicht stärker als früher auch das Bemühen, dass Politik und das Geschäftemachen voneinander zu trennen.
Trotzdem ändert sich ja vermutlich nicht alles. In welchen Bereichen will die neue Regierung an die alte anknüpfen?
Also ganz bestimmt in der Klima- und Energiepolitik. Da setzt die Regierung zwar ein paar neue Akzente, indem sie die erneuerbaren Energien stärker ausbauen will und schneller, als das bisher immer gedacht war. Auch der Kohleausstieg soll schon 2033 erfolgen. Die bisherigen Jahresdaten waren 2036 oder 2038, aber der Energiemix, der wird unverändert bleiben. Tschechien wird auch künftig auf Kernenergie setzen. Es soll möglichst schnell der 5. Meiler in Dukovany gebaut werden, um dann auch den Ausstieg aus der Kohle zu ermöglichen.
5 Parteien sind ja jetzt in dieser Regierung vertreten. Wie stabil ist die Konstruktion?
Das wird sich erst noch zeigen. Also Fiala hat sich in den Verhandlungen sehr zurückgenommen, hat zum Beispiel im Koalitionsvertrag auch zugelassen, dass die Piraten auch mal gegen die Regierung stimmen dürfen, wenn dadurch das Vorhaben nicht gefährdet wird. Die Piraten haben 4 von 108 Stimmen im Parlament und 101 werden halt immer gebraucht. Aber diese 5 stehen dann doch für eine große Bandbreite an gesellschaftspolitischen Vorstellungen, von eher linksliberal wie die Piraten bis stramm konservativ in der ODS. Da steckt schon einiger Sprengstoff drin. Fiala hat auch schon demonstriert, dass er der Boss ist. Also die neue Parlamentspräsidentin Markéta Pekarová-Adamová, die ist gleichzeitig Vorsitzende der Top 09, die auch zur Regierung gehört. Die hat dieser Tage die Ungarn aufgefordert, sie sollten doch Viktor Orbán absetzen, wie es die Tschechen mit Babiš gemacht haben. Und da hat Fiala nur kühl geantwortet, die Außenpolitik ist Sache von der Regierung.
Peter Lange war das mit Informationen über den Start der neuen Regierung in Tschechien. Vielen Dank. Dass ein Ex-Präsident aus der eigenen Partei ausgeschlossen wird, das passiert nicht alle Tage. In Albanien ist es in dieser Woche aber genau dazu gekommen. Sali Berisha regierte das Land von 2005 bis 2013. Ihm wurde unter anderem Korruption und auch Wahlfälschung vorgeworfen. Und dennoch war er jahrzehntelang einer der dominierenden Politiker in dem Land. Jetzt ist der 77-Jährige sogar aus seiner eigenen Partei, der demokratischen PD, allerdings ausgeschlossen worden. Und zwar, nachdem hunderte Parteimitglieder am vergangenen Wochenende die Parteizentrale gestürmt hatten. Clemens Fehrenkotte berichtet.
Samstag letzter Woche. Hunderte Anhänger des früheren Chefs der demokratischen Partei, Sali Berisha, dringen gewaltsam in die Parteizentrale in Tiranas Innenstadt ein. Die Eingangstür wird eingeschlagen, Scheiben gehen zu Bruch. Einige Demonstranten dringen bis in den ersten Stock vor, zum Büro des Parteivorsitzenden Lusim Bascha, das verriegelt bleibt. Polizei und Sondereinheiten räumen unter Einsatz von Tränengas das Gebäude der größten Oppositionspartei des Landes. Noch am selben Abend tritt der Parteichef der Demokraten Lusim Bascha vor die Mikrofone, um seinen vormaligen Förderer, Ex-Staatspräsident, Ex-Regierungschef und Ex-Parteivorsitzenden Berisha für den gewaltsamen Sturm auf die Parteizentrale verantwortlich zu machen. Die gute Nachricht ist die Tatsache, dass die absolute Mehrheit der Demokraten dem Aufruf von Sali Berisha nicht gefolgt ist, Teil dieser Gewaltszenen zu sein. Was geschehen ist, wird deutlich bei einem Blick auf diese 500 bis 600 Personen, die Berisha unterstützen wollten. Das war eine sehr kleine Gruppe von Kriminellen, Menschenhändlern, Leuten mit Vorstrafen, mit der Absicht, die Zentrale der Demokraten zu beschädigen, das Leben von Demokraten zu gefährden, innerhalb und außerhalb der Parteizentrale, um somit einen wohldurchdachten Plan umzusetzen, der von Sali Berisha stammt. Dabei hängt der Haussegen in der größten Oppositionspartei Albaniens spätestens seit September des letzten Jahres schief. Damals schloss der 47-jährige Parteichef Lusim Bascha, der 2013 Berisha an der Spitze der Demokraten abgelöst hatte, seinen langjährigen Förderer aus der Parlamentsfraktion aus. Der Grund? Die US-Regierung hatte zuvor gegen Berisha und seine Familie wegen, Zitat, erheblicher Korruptionsvergehen eine Einreisesperre verhängt. Und Berisha öffentlich vorgeworfen, Staatsgelder veruntreut zu haben, um sich und seine Familie zu bereichern. Berisha war viele Jahre lang die dominierende Figur des kleinen Balkanstaates seit dem Ende der stalinistischen Diktatur. Ein Mann, der in den 90er Jahren Staatspräsident Albaniens war, später Ministerpräsident und der noch mit seinen 77 Jahren über beträchtliche Beziehungen verfügt. Solange die Vorwürfe Washingtons gegen Berisha nicht aufgeklärt seien, so befand Bascha, könne Berisha nicht in den eigenen Reihen bleiben. Dieser Machtkampf zwischen den beiden wurde seit dem letzten Herbst beständig intensiver geführt. Parteikonvente wurden einberufen, Ultimaten gestellt und nach dem Sturm auf die Parteizentrale vom 8. Januar schloss Bascha seinen alten Vorgänger aus der Partei aus. Derzeit, so analysiert der albanische Journalist Mentor Kikia, zerlege sich die größte Oppositionspartei auf offener Bühne. Mit erheblichen Konsequenzen für das Land. Die Gesellschaft braucht Opposition, die Demokratie braucht Opposition, die Regierung braucht Opposition, weil in ihrer Abwesenheit viele andere Kontrollmechanismen in Albanien nicht funktionieren. Das führt zu einem Abgleiten der Regierung in Richtung autoritäres Wesen und vor allem zu einem größeren Ausmaß an Korruption. Das ist eine ernste Bedrohung für die Normen der albanischen Gesellschaft und Demokratie. In der kommenden Woche tritt das albanische Parlament nach der Winterpause wieder zur ersten Sitzung im neuen Jahr zusammen. Ob dann die Oppositionsfraktion der Demokraten noch geschlossen antreten oder bereits in zwei gegnerische Lager zerfallen sein wird, kann Ministerpräsident Edi Rama gelassen abwarten. Für den sozialistischen Regierungschef seit 2013 im Amt ist diese Zwietracht im Oppositionslager das größte innenpolitische Geschenk.
Clemens Fehrenkotte war das mit einem Bericht über die zerstrittene Opposition in Albanien. Das war Europa heute an diesem Freitag. In Tag für Tag begrüßt Sie gleich meinen Kollege Andreas Mein mit einem Gespräch über christliche Mystik. Ich bin Ann-Kathrin Jeske und wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören.